Vielen Dank. Jetzt darf ich euch beide bitten, hier nach vorne zu kommen, auf die Bühne, Doris und Wilfried Schulte. Und wir haben uns gedacht, wir stellen einfach ein paar unschuldige Fragen und ihr gebt unschuldige Antworten und dann kommen wir uns ein bisschen näher. Jetzt gestern Abend, als ich die beiden zum ersten Mal sah, also man stelle sich ein kleines Fettnäpfchen vor. Man kann auch einen großen Fettnapf sich vorstellen. Also bei mir war es ein Riesenfettnapf, weil ich habe zur Doris gesagt, du bist ja Kanadierin, aber Doris ist eigentlich kein englischer Name. Oh, dann habe ich Widerspruch bekommen. Jetzt erzähl doch mal, du bist Kanadierin. Wie habt ihr euch denn gefunden über den Atlantik hinweg und warum heißt du Doris?
Also meine Eltern suchten einen internationalen Namen. Mein Vater ist aus Litauen, meine Mutter aus Hinterpommern. Und die sind wie ganz viele junge Leute ausgewandert nach dem Krieg, weil hier war alles Trümmern und ob sie hier was aufbauen oder sonst wo. Und dann suchten sie einen Namen, der in Französisch, in Englisch, in Deutsch gleich ist. Und damals war es so, dass es viele Engländer gab, die den Namen hatten, aber die waren alle ungefähr 90. Und die Hebamme sagte, ach, oh Schreck, oh Graus, wie wollen Sie ein neugeborenes Kind heutzutage Doris nennen? Also es war ein ganz alter Name, aber der ist auch gar nicht Englisch, jetzt noch ein Satz drauf. Also ich war in Israel und dann wird mir ja hier ein Palast und hier die Ausgrabungen gezeigt und sagt der Guide, also hier war Herodes und seine Frau Doris, die bekamen den Antipas, oder ich sage mal Antipasta, ne? So, und dann, dann wurde ihm noch eine Mariamne geschenkt und dann hat er die Doris mit ihrem Sohn in die Wüste geschickt. Also der Name ist griechisch und ist uralt. Also ja, so war das.
Kennengelernt, darum ging es. Genau.
Ja. Ja, ihr habt die eine Seite schon mal abgedeckt, ja, genau. Und jetzt wollen wir noch die andere Seite hören.
Ja, wir hatten ja von Neues Leben aus schon in den 60er Jahren Radiosendungen in deutscher Sprache in Kanada. Und dann haben wir am Schulabschluss, sind unsere Eltern mit uns quer durch Kanada gereist. Und für mich war so ein Ziel, einen Ausbildungsplatz, einen Studienplatz dort zu finden. Vancouver lag am Ende der Reise, da habe ich mich umgeschaut, da habe ich eine gute Schule gefunden und da bin ich geblieben. Irgendwo brauchst du eine Unterkunft, habe mich einquartiert bei einem Pastor einer Gemeinde. In der Gemeinde gab es eine Jugendgruppe, in der Jugendgruppe gab es Doris und so ist das geworden.
Also so wie der Zufall so spielt. Ja? Genau. Es gibt ja keine Zufälle, sondern nur, also gute Ehen werden im Himmel geschlossen und offensichtlich war das auch Gottes Plan. Ja, jetzt neues Leben, also das alte Leben, dem sagen wir auf Wiedersehen und das neue Leben, dem wollt ihr dienen. Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr beide in Neues Leben?
Neues Leben kann er erzählen, hat ganz viele Bereiche inzwischen. Ich bin als Referentin und Evangelistin unterwegs, bin allerdings im letzten Herbst im Frühruhestand gegangen, aber dann kam noch die Fernseharbeit. Also mein Schwerpunkt ist jetzt diese neue Sendereihe, die eigene Sendereihe, So lebt sie's gut heißt es. Die läuft 5 Tage die Woche, jeden Tag eine andere Uhrzeit. Und wenn man was verpasst hat, kann man bei der Bibel TV Mediathek das runterladen. Und da hängt jetzt ganz viel dran. Da werden dann auch Kurse durch angeboten, da kann man diese bestellen und auch im Kleinkreis machen. Und es ist großer Aufwand. Die zweite Staffel läuft nicht diesen, sondern nächsten Monat und dann wird wieder 3 Tage gefilmt. Von morgens bis abends immer 4 Sendungen werden rausgehauen an einem Tag. Also das ist jetzt mehr Arbeit, als ich noch vollzeitig angestellt war. Mhm. Ja, das ist der Schwerpunkt. Mhm.
Ja, und wir hatten eben in unserer Vision steht ja, wir wollen nachhaltig Menschen erreichen. Deshalb dieser Auswand nicht nur proklamieren in den Medien Gottes Wort, sondern wir möchten in Kontakt mit den Menschen kommen, sie an Gottes Wort heranführen und Gemeinden zuführen. Das ist so unser Ziel. Ich selber bin in der Leitung des Missionswerkes Neues Leben bis zum 31.12. des letzten Jahres gewesen. Dann haben wir bei uns einen Generationenwechsel jetzt vollzogen. Ab 1.1. ist meine Aufgabe, weiter das Werk zu vertreten, aber noch mehr den neuen Vorstand, die neue Leitung zu begleiten, bis ich dann in 1,5 Jahren offiziell nicht mehr bei Neues Leben angestellt bin, aber weiter evangelisieren darf, Gottes Wort weitergeben und Menschen von der Liebe Jesus zu sagen.
Wunderbar. Jetzt wissen wir ein bisschen über euch Bescheid, vom Namen bis zum Werdegang des transatlantischen Bündnisses und eure Funktion über den Ruhestand hinaus. Jetzt gebe ich euch das zweite Mikrofon, weil ich nicht genau weiß, wie ihr es machen werdet. Aber herzlichen Dank für euren Dienst. Und wenn du dann oder wenn ihr nach eurer Predigt dann mit einem Gebet abschließen könntet, das wäre super. Vielen Dank.
Ja, ich mache einen kleinen Einstieg und dann wird der Wilfried uns dann näher einen Text ans Herz legen und dass wir einfach gemeinsam heute mal lernen, ein Stück mehr, wie wir Menschen, die Gott uns anvertraut hat, lieben können. Es gab ein Lied in den 60er und 70er Jahren, also das wurde zu einem richtigen Ohrwurm und es ging um die ganze Welt. Ich höre es sogar hier im deutschen Radio. Und Sie werden es bestimmt kennen. Es heißt im Englischen den Titel What the World Needs Now is Love, Sweet Love. Also so ein ganz alter Schlager. Und ich habe mal den Chorus übersetzt. Und da heißt es, was die Welt jetzt braucht, ist Liebe, wahre Liebe. Nicht nur für einige, sondern für jeden. Herr, wir brauchen nicht noch einen Berg. Es gibt genügend Berge und Gipfel zu erklimmen. Es gibt genügend Meere und Flüsse zu überqueren. Genug bis ans Ende der Zeit. Was die Welt jetzt braucht, ist Liebe. Wahre Liebe. Nicht nur für einige, sondern für jeden. Das ist das Einzige, wovon es nicht genug gibt. Es war ein Lied, das ich ganz tief in den Herzen ganz viele Menschen hineingesungen hatte. Und wenn man das jetzt so hört, dann würden wir bestimmt alle sagen, ja, das glaube ich. Das empfinden wir bestimmt auch. Unsere Gesellschaft, die driftet ja immer weiter weg von was wir so als die wahre Liebe aus der Bibel und von Gott kennen. Wir würden bestimmt sagen, ja, die wahre Liebe, da könnte es mehr geben in meinem Leben, in meinen Beziehungen, ja, in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Ich glaube, die Botschaft dieses Liedes galt nicht nur, es war ja sehr weit verbreitet unter den Hippies damals in den 60er, 70er, es gilt für uns, auch für uns Christen heute. Eigentlich könnten wir den Chorus umtexten und folgendermaßen singen. Was die Gemeinde Jesu jetzt braucht, ist Liebe, wahre Liebe, nicht nur für einige, sondern für jeden. Herr, wir brauchen nicht noch einen Vortrag. Es gibt genügend Seminare, Workshops, Bücher, genug bis ans Ende der Zeit. Was die Gemeinde jetzt braucht, ist Liebe, wahre Liebe, nicht nur für einige, sondern für jeden. Das ist das Einzige, wovon es nicht genug gibt. Und mit dieser Liebe ist gemeint eine Liebe, wie wir aus 1. Korinther 13 gehört haben und schon gestern auch angesprochen hatten, eine Liebe, die nie lieblos wird. In der Bibel heißt es ja, am Ende der Zeit wird der Mensch lieblos. Die Lieblosigkeit nimmt zu. Es darf doch nicht uns als Christen kennzeichnen. Das darf nicht unsere Beschreibung sein. Es geht um eine Liebe, die immer trägt und auch erträgt, die immer vergibt und nochmal, die Gutes tut und Gutes bewirkt, die keine Berührungspunkte kennt und nie kennenlernen wird, die einfach präsent ist im Leben des anderen. Sie ist hörbar, sichtbar, spürbar. Seine Liebe, die so liebt, wie Gott uns Menschen geliebt hat. Wie wir gehört haben, der bereit war, alles zu geben, auch sein Leben. Bedingungslos ist die Liebe. Aufopfernd ist diese Liebe, selbstlos, unverwüstlich. Tatsache ist, dass wir uns alle doch nach solch einer Liebe sehnen. Was wir nicht wollen, ist diese aufgesetzte Liebe, vielleicht am Sonntagmorgen, diese geheuchelte, launenhafte Liebe. Was wir auch nicht wollen, ist diese bedingte Liebe, die dem anderen vermittelt, ja Wilfried, wenn du den Zaun, weißt du, diesen Gartentor da draußen mal streichst, dann habe ich dich lieb. Oder wenn man zum Kind oder Enkel sagt, wenn du endlich dein Zimmer aufräumst, dann hat die Mama, dann hat die Oma dich ganz dolle lieb. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen auch nicht diese Liebe, die so vermittelt, ah, ich habe ja mitgekriegt, dass du mich da ganz positiv dargestellt hattest, dass du mir da ein Lob ausgesprochen hast. Also weil du in meinem Ego gefüttert hast, werde ich dir jetzt auch Streicheleinheiten geben. Das ist nicht die Liebe, die wir wollen. Wir wollen die wahre Liebe, die christliche Liebe, die göttliche Liebe, die nur Gott uns schenken kann und will. Ganz viel davon. Und nicht nur wir wollen diese Liebe, nicht nur wir brauchen diese Liebe, sondern wir sind aufgefordert, diese Liebe weiterzugeben. An jedem, in jedem Fall. Also das ist nicht nur eine gute Empfehlung aus dem neuesten Knigge. Das ist auch nicht eine gute Empfehlung beim Fach Umgangsformen heute an Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten. Es ist ein Gebot, ein biblisches Gebot, ein absolutes Muss. Es ist eine Aufforderung von Gott an uns alle. Es ist sein Herzensanliegen, dass wir unsere Mitchristen, alle Menschen in unserer Gemeinde, auch darüber hinaus, also unsere Glaubensgenossen, lieben, sie ehren, achten, annehmen, stehen lassen. Also wenn wir Gott persönlich kennen, ihn lieben und Jesus nachfolgen, dann müssen wir andere lieben. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir wollen lieben. Das ist auch eine Verlaufsform. Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wie kann man Gott lieben, den wir gar nicht sehen, aber den Bruder hassen, der leibhaftig vor uns steht? Vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Muss. Ich darf nicht sagen, ja in dem Fall, das muss man doch nicht, der ist ganz schlimm. Und da stehen auch keine Klauseln. Es heißt, du musst, Doris, du sollst, gib dir Mühe. Und die Frage mal an Sie heute Morgen, wen haben Sie lieb? Von wem? Von den Menschen in ihrem Umfeld könnten sie jetzt spontan sagen, doch, den mag ich, ach, der ist mir ganz wertvoll. Und sie, ach, ein Schatz, ganz wertvoll in meinem Leben, die mag ich richtig doll und den habe ich richtig lieb. Auf wen freuen sie sich diese Woche? Wen haben sie heute Nachmittag eingeladen, mit dem sie Gemeinschaft haben wollen und sie freuen sich drauf? Vielleicht denken sie jetzt, was will diese Frau Schulte hier heute Morgen? Ich liebe doch ganz viele Leute. Vielleicht denken Sie jetzt, hallo, ich hasse niemanden. Aber ich glaube, dass Hass nicht das Gegenteil von Liebe ist. Ich glaube eher, dass Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit das Gegenteil von Liebe ist. Also wenn wir jemanden gleichgültig behandeln, dann vermitteln wir diesem Menschen auf keinen Fall, du bist wichtig, du bist wertvoll, du gehörst dazu, ich mag dich. Also stelle ich die Frage mal andersrum. Wer ist Ihnen gleichgültig? Hand aufs Herz. Wer ist Ihnen über die Jahre gleichgültig geworden? Egal, was der Grund ist. Die eigenen Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel, die buckelige Verwandtschaft, der Kranke, der Notleidende, der Arme, der Andersdenkende, der schon von 20 Kilometer Entfernung nach Hilfe, nach Arbeit, nach Seelsorge riecht. Wer ist Ihnen gleichgültig geworden? Wahre Liebe baut Brücken zu diesen Menschen, ganz besonders zu Brüdern und Schwestern. Wahre Liebe streckt sich aus, sie ist risikofreudig, sie zeigt sich, sie ist präsent. Wahre Liebe ist der Herzschlag einer guten Beziehung. Wahre Liebe ist der Herzschlag einer herzlichen Gemeinschaft. Ja, wahre Liebe ist der Herzschlag einer christlichen Gemeinschaft. Und wie wir das Leben ausleben können und wo, das wird Wilfried uns jetzt erklären.
Ja, was Doris eben beschrieben hat an Liebe, das ist ein Brocken, an dem man knabbern kann. Ne? Diese Liebe ist ja eine ganz besondere Liebe. Es ist Gottes Liebe. Es ist diese Agape. Sie wird mit einem besonderen Wort im Neuen Testament beschrieben. Eine Liebe, die wir vielleicht als Menschen so gar nicht kennen, aber die wir so gerne erfahren möchten. Chesterton, das ist der Mann, der die Vater-Braun-Geschichten geschrieben hat, der hat einmal gesagt, wenn du Märchen liest, dann merkst du, dass alle Märchen so eine Botschaft für die Menschen haben, die sich damals angehört haben. Und er sagte, die Botschaft von den Märchen, die Schöne und das Biest, ist die folgende. Nämlich, nicht liebenswürdige Dinge müssen tief und innig geliebt werden, damit sie liebenswürdig werden. Und um diese tiefe und innige Liebe geht es. Das ist ja genau das, was Gott gegenüber uns getan hat. Das ist ja die Wahrheit aus Römer 5. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand von uns sterben, obwohl es das vielleicht geben mag. Aber Gott hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Oder im ersten Johannesbrief, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es ist diese Sendung Gottes mit seiner Liebe in diese Welt, die auch uns senden soll mit dieser seiner Liebe in diese Welt hinein. Dieser Gott, der Himmel und Erde zusammengebracht hat, der den Weg zum Nächsten gefunden hat. Wenn wir ehrlich sind, Leute, die verliebt sind, so verliebte Turteltäubchen, die finden immer einen Weg zueinander. Die tun alles dafür. Warum? Weil diese Liebe ist so lebendig. Die Liebe zieht dich zum Nächsten hin. Und das ist, was Gott getan hat. Seine Liebe für uns ist so lebendig. Er bringt Opfer. Er hat diese Jünger angenommen. Immer wenn ich diesen Haufen von Jüngern sehe, wenn ich über die lese im Neuen Testament, das gibt mir so viel Hoffnung. Die waren so menschlich. Da war dieser Petrus mit dieser vorlauten Klappe, der erst gehandelt hat, dann nachgedacht hat. Oder erst gesprochen und dann gemerkt hat, was er gesagt hat. Oder Thomas, dieser Zweifler. Pessimisten sind anstrengend. Ne? Jedes Mal hast du eine gute Idee, dann sagen die, ja, aber, nee, geht nicht. Vermutlich wird das nicht hinhauen. Die willst du nicht in deiner Nähe haben. Dieser Thomas, diesen Zweifler. Oder Johannes und Jakobus. Die hatten den Beinamen Donnersöhne. Was sind denn Donnersöhne? Ich sage immer, die hatten Pfeffer in der Buchs. Wenn das damals so gewesen wäre, die hätten an ihren Kamelen Rennstreifen gehabt und wären durchs Dorf gejagt. Das waren die, die gesagt haben, Herr, sollen wir nicht Feuer vom Himmel erbitten für dieses Dorf, das ich nicht aufnehmen möchte. Die waren temperamentvoll. Diese Annahme, diese Liebe, diese ganz besondere Liebe und diese Liebe, wie Doris schon sagte, die keine Bedingungen stellt, die einen annimmt, die nicht darauf reagiert, wie du mich behandelst, werde ich dich behandeln. Auch diese nicht provozierte Liebe. Es gibt im Grunde keinen Grund, warum Gott uns lieben sollte. Warum sollte er das? Außer diesem einen Grund, dass Gott Liebe ist. Und weil er Liebe ist, liebt er uns. Und er möchte seine Liebe mit uns teilen. Es ist diese, ja nicht provoziert, es heißt im Hebräerbrief, wir sollen einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und das Wort anreizen ist das Wort Provokation. Wir sollen so mit dieser unserer Liebe diese Gesellschaft irritieren, anreizen, damit sie etwas sehen von der Liebe und Wahrheit Gottes und seiner Gegenwart in dieser Welt. Wir brauchen diese Liebe, die so hartnäckig ist, die gegen den Widerstand geht, gegen Ablehnung. Dieser treue Bund Gottes mit dem Menschen, seine Liebe für ihn. Wer mal Zeit hat, man soll mal das Buch der Richter lesen. Das ist ja eine Wiederholung. Das ist ja jeden Tag grüßt das Murmeltier. Die haben immer wieder dasselbe gemacht. Von Gott weggegangen, in Not geraten, zu Gott geschrien. Gott hat einen Richter geschickt, ihnen Hilfe gebracht, wieder in die Nähe Gottes gekommen. Und was machen sie? Laufen wieder weg von Gott. Dasselbe Spiel wiederholt sich und wiederholt sich. Und du denkst, die sind ja belehrungsresistent. Die hätte ich schon längst auf den Mond geschossen. Und Gott tut es nicht in seiner Liebe. Er hat diese ganz, ganz andere Liebe. Und diese Liebe brauchen wir. Ich liebe Cartoons. Und besonders auch diese Serie Peanuts. Das Schöne an Cartoons ist, du kannst diese Figuren in den Sprechblasen Dinge sagen, lassen, die Menschen so einander nicht sagen würden. Aber die kleinen Figuren dürfen das tun. Und da ist der Charlie Brown, der hat ja immer gute Sätze drauf. Und er sagt, ich liebe die Menschheit. Der nächste Satz ist, nur die Menschen kann ich nicht ausstehen. Und das ist so. Ich liebe die Gemeinde. Ich liebe sie alle. Aber den Bruder, die Schwester, die soll der Herr lieben. Das reicht. Ja, da merkst du auf einmal, das fordert uns heraus. Ich glaube, wir brauchen diese Liebe. Wir brauchen diese Liebe Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben. Warum? Weil es die Menschen gibt. Und es gibt so drei Typen von Menschen. Es gibt die Verlierer. Die Bibel nennt sie die Geringsten. Es gibt die Sieger. Das sind die, die wir beneiden. Und dann gibt es die Schlimmsten, die Feinde. Die Verlierer, die triffst du überall. Eigentlich, wenn du mit ein bisschen offenen Augen durch unsere Welt gehst, siehst du überall die Verlierer in unserer Gesellschaft. Und du merkst auch in den Gemeinden, wir treffen Menschen, die sind nicht auf der Siegerseite oder Sonnenseite des Lebens. Sie sind Verlierer. Manche auch schon in ihrer Art. Ich nenne diese Leute manchmal gerne unregelmäßige Menschen. Die passen nicht in unser Regelwerk des Lebens, wie wir das für uns aufgebaut haben. Die ecken irgendwo an. Als wir noch in Kanada waren, da hatten wir auch ein Werk für neues Leben. Da hatten wir ein tolles Mitarbeiterteam. Es waren teil ehrenamtliche Mitarbeiter und zu dem Team gehörte Jerry. Jerry war einfach nicht regelmäßig. Er war unregelmäßiger Typ. Wir wollten uns immer am Anfang des Tages kurz treffen, Gottes Wort lesen und beten miteinander und dann an die Arbeit. Wenn wir uns hinsetzten und anfingen zu beten, hörten wir schon, wie Jerry in seiner Bibel blättert. Und wir wussten gleich, hören wir eine ganze Liste von Bibelversen, die Jerry gerade heute ganz wichtig sind. Wir hatten tolles Miteinander. Unser Fuhrpark, den haben wir geteilt. Jeder konnte das andere Fahrzeug benutzen. War eine tolle Zeit. Wir hatten einen kleinen Transporter, wir hatten Mercedes, wir hatten Convertible, wir hatten einen kleinen Golf. Alles war da. Und was du brauchtest, konntest du nehmen, einfach nur fragen. Funktionierte gut. Bis auf Jerry. Alle Autos hatten Automatik, bis auf einen. Jerry kann keine Autos mit Gangschaltung fahren. Welches Auto nimmt Jerry? Genau. Jerry nimmt das Auto mit der Gangschaltung. Jerry ist weg, Jerry kommt nicht wieder. Endlich ist er wieder da. Schweißüberströmt steht er vor uns und erzählt uns, wie er an jeder Kreuzung hängen geblieben ist, wie die Leute hinter ihm gehupt haben. Er hat gebetet und dann sind sie über die Kreuzung, ist er da gehoppelt mit dem Auto und endlich wieder angekommen. Wir haben uns gefragt, Jerry, warum tust du das? Anstrengend. Menschen lieben, die so anstrengend sind. Ich bin ja so dankbar für die Displays im Telefon, wo du die Nummern lesen kannst. Da siehst du, ach, so und so ruft an. Ruft die Person auch bei euch an? Ja, ne? Und da musste ich entscheiden. Nehme ich dieses Telefonat an? Wenn ich das annehme, werde ich die nächste halbe Stunde hier am Telefon sitzen. Ich werde das hören, was ich immer schon gehört habe. Ich werde der Person auch wieder das sagen, was ich ja schon 10-mal geraten habe. Will ich mir das antun? Möchte ich das wirklich über mich ergehen lassen? Du merkst auf einmal, mit diesen Menschen umzugehen, da ist kein Gewinn drin. Da kommt nichts zurück. Dann versuchst du sie zu meiden. Und du merkst auch, dass man kaum dafür einen Vorwurf erhält. Das ist halt so Teil unseres Lebens. Bis wir einmal vor Jesus stehen. Matthäus 25, Jesus sagt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich bin ein unregelmäßiger Mensch gewesen und ihr habt mich angenommen. Bei uns im Westerwald an der Bundesstraße 8 gab es für die längste Zeit eine ganze Reihe Wohnwagen, die dort geparkt waren. Das waren Stellen, wo Prostituierte arbeiteten. Und bei uns im Werk und in der Gemeinde gab es eine ganze Reihe Frauen und Männer, die gesagt haben, das können wir doch nicht einfach so stehen lassen. Nicht, weil das verkehrt ist, sondern um der Frauen willen. Das ist doch nicht richtig. Diese armen Menschen. Und sie haben etwas gegründet, nannten es Sunrise. Und dann sind sie hingegangen, die Frauen, und haben dort diese Frauen besucht. Da, wo kein Freier da war, kamen sie hin, haben ihnen Bibeln gebracht, haben mit ihnen gesprochen, haben mit ihnen gebetet, haben sich ihre Lebensgeschichte angehört, haben versucht, mit ihnen Beziehung aufzubauen. Und eine von denen, Annetta, die hatte so ein bisschen Draht dazu gefunden zu einer der Frauen, kam auch mal vorbei und hatte mitbekommen, dass wir im Sommer Freizeiten machen, auch Freizeiten für Kinder. Und sie hat dann ihr Kind zu dieser Sommerfreizeit angemeldet. Und als sie dann durchs Haus ging und das alles sah, und es war alles nach dem Thema für diese Woche schon hergerichtet, sah sehr ansprechend aus, und sie sagte, ach, ich wünschte, ich könnte an dieser Freizeit teilnehmen. Und wie der Zufall es wollte, wir haben doppelt gebucht, wir haben verkehrt gebucht und da war ein Zimmer frei. Und wir haben gesagt, Annetta, wenn du willst, du kannst gerne kommen. Und dann kam sie, ist nach Hause gefahren, hat ihre Sachen geholt und dann war sie eine Woche dabei. Und wir haben uns schon gefragt, wie wird das? Ne? Und sie hat an allem teilgenommen, an den Andachten und Bibelarbeiten am Morgen. Doris und ich haben am Nachmittag einen Vortrag zur Ehe und Familie gemacht. Da saß sie auch dabei. Sie hat allen mitgemacht. Dann am Freitag, Nachmittag, ist sie auf ihr Zimmer gegangen und hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann rede doch zu mir, wie du zu diesen Menschen hier sprichst. Und sie schlägt ihre Bibel auf, wahllos, und den ersten Vers, den sie liest, da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und an dem Nachmittag hat Annette eine Entscheidung getroffen für Jesus. Sie hat ein neues Leben begonnen. Und abends saßen wir zusammen, am Samstag ging die Freizeit zu Ende. So der Freitagabend war der Abschlussabend. Da haben wir miteinander gesungen, Lobpreis, Lieder. Ach, auch Lieder, die ich gar nicht kenne. Ja. Und Annette sitzt uns gegenüber und sagt, hört doch mal zu. Ich kann alle eure Lieder singen. Gott hat die Frauen besondererweise berührt. Und soweit ich weiß, ist durch diese Arbeit sie mit die Einzige ist, die es geschafft hat, da rauszukommen. Ist zurück, sie wohnte in Dortmund, hat dort an späteren Stelle als Krankenschwester gefunden und konnte dort ein neues Leben beginnen. Warum? Weil es Leute gab, die gesagt haben, uns sind diese Menschen nicht egal. Wir lieben sie. Wir möchten uns für sie einsetzen. Wir werden Opfer bringen. Wir werden ihnen nachgehen. Neben diesen Verlierern in unserer Gesellschaft gibt es die Sieger. Das sind die, die wir beneiden. Das sind die, die immer schon alles haben, was man selber gerne haben wollte. Die können alles, die sind so unverschämt begabt. Das dürfte nicht erlaubt sein. Die haben gutes Aussehen, die haben eine Ausstrahlung. Die sind Sympathieträger, das kommt ihnen aus den Knopflöchern raus. Die haben Fähigkeiten, die fliegen ihnen zu. Die brauchen noch nicht mal lernen. Ich hatte während meinem Studium einen Kommilitonen, der Kerl war eine absolute faule Socke. Der hat die Vorlesung geschwänzt und da hat er gesagt, Wilfried, könntest du mir deine Notizen von der Vorlesung geben? Freund von mir, also habe ich die ihm gegeben. Und wisst ihr, was wirklich ungerecht ist? Der hat immer bessere Noten geschrieben als ich. Das darf doch nicht wahr sein. Man sagt, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Aber die sind noch nicht mal dumm. Und haben trotzdem die dicksten Kartoffeln. Also, denen gelingt alles, was sie anpacken. Die Ungerechtigkeit des Lebens merkst du, sobald du diese Siegertypen siehst. Das Leben ist nicht fair. Und manchmal, also ich kann mich davon nicht ganz frei sprechen, würde es man ihnen auch gönnen, wenn sie mal auf die Schnauze fallen würden. Einfach so, aber das ist ja nicht das, was wir sollen. Nee. Ja. Im Alten Testament, da lesen wir von David und Jonathan. Das ist auch so eine Kombination. Interessant. David fliegt einfach alles zu. Er kann alles besser. Jonathan eigentlich Anwärter auf den Königsthron. Aber David wurde vom Propheten zum König gesalbt. David war populär. Jonathan stand da viel mehr im Hintergrund, obwohl er der Sohn des Königs war. Über David wurden Lieder gedichtet, wie David die Feinde besiegt hat. Aber Jonathan war kein feiger Kerl. Alleine mit seinem Waffenträger hat er ein feindliches Heer angegriffen. Der Junge hat es auch drauf. Aber die Wahrnehmung war anders. Und trotzdem konnte Jonathan sagen, David, du wirst Erster sein, du wirst König sein und ich möchte direkt an deiner Seite stehen. Wie konnte er das? Weil die beiden verband eine Liebe. Sie waren Freunde. Siegertypen normalerweise, die erwecken in uns einen gewissen Neid. Und das hat ganz tief zu tun mit einem verletzten Stolz dann bei uns. Und C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass Stolz die Ursünde des Menschen ist. Unser stolzes Herz, dass er Gott gerne mit seiner Liebe verändern möchte. Die Sieger im Leben zu lieben, verlangt eine Liebe, die den Stolz besiegt und dem Neid den Nährboden nimmt. Und dazu brauchen wir diese Gottesliebe in unserem Leben. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die schlimmsten Feinde. Das sind die, ja, wo man vielleicht an seine Verletzungen denkt. Menschen, die einen tief in der Seele getroffen haben, die vielleicht einen Schaden zugefügt haben, Unrecht angetan, die einen übervorteilt haben, die irgendwo einem den Ruf ruiniert haben, die vielleicht in eine Partnerschaft eingegriffen haben und viel zerstört haben, die an deiner Ehre gekratzt haben. Ich weiß, dass es in Geschäften gibt es so eine schwarze Liste. Wenn Leute sich so verhalten haben, dass man mit denen nichts mehr zu tun haben möchte, blockiert man die und setzt sie auf eine schwarze Liste. Ich habe so den Eindruck, dass wir alle bei uns im Kopf hinten rechts ganz tief unten auch so eine kleine schwarze Liste haben, wo wir die Leute hinpacken, die uns im Leben richtig quer gekommen sind, die uns verletzt haben, die uns Böses getan haben. Also ich weiß, ich muss da aufpassen. Bei uns im Werk, meine Verantwortung war es, Leute einzustellen und meine Verantwortung war es auch, Leute zu entlassen. Und das Einstellen wollten alle. Entlassen durfte ich immer. Und das ist dann nicht einfach. Besonders dann, wenn du jemanden entlässt, der mit in deine Gemeinde geht. Und wenn du dann anderen in der Gemeinde gehörst und sagst, der Wilfried ist das Größte, mit A fängt es an, mit Loch hört es auf, dass es gibt, dass er den dort entlassen konnte. Und als du das hörst, dass diese Person das gesagt hat, ne, schon wieder von jemand anders dir angetragen und so weiter, sehr nett, ne, sofort diese kleine schwarze Liste raus, der Name kommt oben hin. Passiert so schnell, diese Feinde, die schlimmsten Feinde lieben. Die Missionarin Regina King, die lebte in Ruanda während der Zeit kurz und nach diesem Völkermord, der dort stattgefunden hat. Und sie berichtet von einer Begebenheit. Sie berichtet von einer Frau, die hat ihren Sohn verloren in diesen Kämpfen. Und diese Frau war eine Christin. Und sie wusste, sie soll vergeben, sie soll lieben. Aber in ihrem Herzen, sagte sie, wurde immer mehr Wut, Zorn, Hass, ja, breitete sich aus. Und diese Wut auf ja, den Mörder ihres Sohnes. Und Rachegedanken durchzogen ihren Alltag. Und dann hatte sie einen Traum. Und ich finde das spannend, dass Gott ja auch oft Träume benutzt, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und in diesem Traum geht sie eine Straße entlang und sie bleibt vor einem Haus stehen. Und sie weiß, das ist das Haus des Mörders meines Sohnes. Und sie wird innerlich gedrängt, in dieses Haus hineinzugehen. Und sie will es nicht, aber sie weiß, sie muss. Und so geht sie in dieses Haus rein und sie steht vor einer Treppe. Und sie weiß, sie soll diese Treppe hochgehen und sie möchte das eigentlich auch nicht, aber sie geht diese Treppe hoch. Und dann steht sie vor einer Tür und sie soll diese Tür aufmachen. Und dann macht sie die Tür auf und sie bekommt ein Bild, einen Blick von der Herrlichkeit Gottes. Und damit wird sie wach. Und sie sagte, mir war sofort klar, dass der Weg in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes, die führt durch das Haus des Mörders meines Sohnes. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Und mit diesem Wissen, einige Tage später, klopft ein junger Mann an ihre Tür und sagt, ich kann nicht mehr leben. Ich muss dir gestehen, ich bin derjenige, der deinen Sohn getötet hat in diesen Kämpfen. Ich habe das alles nicht gewollt, aber ich habe es getan. Ich bin es. Und du kannst mit mir machen, was du möchtest. Mein Leben gehört dir. Und dann hat diese Frau gesagt, sie hat gesagt, ich habe nur einen Wunsch, dass du in mein Haus reinkommst und den Platz meines Sohnes einnimmst. Menschlich, ich weiß nicht, ob wir das können. Ich glaube nur, dass so etwas möglich ist, wenn Gottes Liebe in unser Herz hineinkommt. Wenn Gottes Liebe uns so berührt, dass wir die lieben können, die sogar unsere Feinde sind. Und jedes Mal, wenn ich über Liebe Gottes nachdenke, dann sind bei mir so drei Bibelverse, die da herausstechen. Den einen hat Doris schon genannt, dass Liebe ist ein Gebot. Wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist einmal eine vergleichende Liebe. Ja, der Standard der Liebe ist da festgelegt. Diese bedingungslose, selbstlose Liebe. Aber es ist auch eine begründende Liebe, wie Jesus uns geliebt hat. Es ist diese Liebe Jesu. Und das Zweite, was mich dann immer bewegt, ist die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte Jesu, wenn ich frage, was waren die letzten Worte Jesu, sagen alle Missionsbefehl. Missionsbefehl waren nicht die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte Jesu stehen in der Apostelgeschichte. Er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und es ist der Heilige Geist, Römer 5, Vers 5, der Gottes Liebe in unsere Herzen ausgießt. Gott befähigt uns, das zu sein. Wenn wir einander lieben sollen und lieben wollen, mit dieser göttlichen Liebe, dann schaffen wir es nicht, es sei denn, dass Gottes Liebe in uns wächst und da ist. Und Gottes Liebe ist nicht wie ein Pfund Zucker, das ich vom Regal runternehme und sage, ich habe Liebe gekauft. Ich habe hier ein Kilo oder ein Pfund oder was immer. Sondern es ist dynamisch, es ist lebendig. Und das ist für mich so dieser Kolosservers, Kapitel 3, Vers 10, der neue Mensch, der erneuert wird. Das heißt, wir sind in einem Prozess. Damit, dass wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, dass Gott in unser Leben hineingekommen ist, das ist ja ein Startpunkt. Ein Startpunkt der Veränderung, wo Gott uns verändern möchte, dass seine Liebe noch mehr sichtbar wird. Und die Zeugniskraft unseres Lebens ist auch die Kraft der Liebe. Wie wir einander lieben. Da wird sichtbar, dass Gottes Geist uns befähigt, anders zu sein. Und das ist, was ich mir wünsche. Und das ist, was ich uns wünsche. Ob es in unseren Beziehungen ist, in der Ehe. Ob es in unseren Freundschaften ist, in der Gemeinde. Dass wir da, wo Gleichgültigkeit anfängt, sich breit zu machen, dass wir sagen, das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass Gottes Liebe einen größeren Einfluss auf mein Leben hat. Und darum möchte ich auch bitten. Wir können Gott darum bitten. Und vielleicht auch heute Morgen. Ich habe ja gehört, ihr habt hier Gebetszeit angeboten, dass man miteinander beten kann. Manchmal muss man auch Dinge, wo man sagt, boah, ich will ja diesen Typen lieben, aber das fällt mir so schwer. Und dann tut es gut, wenn man sich mit jemandem trifft und miteinander betet und sagt, du, bete mit mir, dass Gott mir seine Liebe in so einem Maße gibt, dass ich dort anders handeln kann, anders auf Menschen zugehen kann, dass ich Menschen annehmen kann, auch wenn sie so anders denken, wie ich es bin, wenn sie eine total andere Meinung haben, was immer es ist. Gott kann vielleicht nicht den anderen verändern oder tut es nicht, aber er kann uns verändern mit seiner Liebe, wenn wir es zulassen. Und darum dürfen wir bitten. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine unaussprechlich große Liebe. Ich weiß nicht, ob wir das emotional je erfassen können, was es für dich bedeutet hat, ja Jesus in diese Welt zu senden. Deinen geliebten Sohn. Und für Jesus, dass er die Herrlichkeit verlassen hat. Da, wo ihm alle Macht zur Verfügung steht und sich, ja, gedemütigt hat, hinein in eine Welt von Leid, Schuld und Sünde, nur um eins zu tun, um uns teilhaben zu lassen an deinem Leben, an deiner Liebe. Und Herr, ich bitte dich, dass wir dieses Wissen nicht nur als Kopfwissen irgendwo abgespeichert haben, sondern dass es ein Handlungswissen in unserem Leben ist, dass wir bei dir anzapfen, an deinem Wort, an deiner Gemeinschaft, an dem Wirken deines Geistes in und durch uns, dass deine diese Liebe sichtbar wird in dieser Welt, die so nach dieser Liebe sich sehnt. Hilf uns dabei, dass wir ja die Menschen sind, die deine Liebe sichtbar machen. Und danke, dass du es tust. Amen.